NDR Info. Themen des Tages.
Gestern hat Berlin einen tollen Tag gefeiert. Berlin war bunt. Berlin hat gezeigt, wie vielfältig, wie offen diese Stadt ist. Sie hat einmal mehr gezeigt, dass Berlin die Stadt der Freiheit ist und bunt eine schöne Farbe. Nach 22 Uhr wurde es dunkel. Sehr dunkel.
Ein hörbar erschütterter Kai Wegner von der CDU, regierender Bürgermeister von Berlin. Heute am frühen Nachmittag, keine 20 Stunden nach dem islamistischen Anschlag im Umfeld des CSD. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unserer NDR-Info-Themen des Tages. Mein Name ist Charlotte Voss. Binnen Sekunden wurde das Umfeld der Berliner CSD-Party gestern zum Tatort im Tiergarten. Parallel zur Strecke war ein weißer Kastenwagen in eine Menschenmenge gerast. Eine Frau starb, es gab mehrere Verletzte, einige von ihnen wurden lebensbedrohlich verletzt. Der CSD wurde abgebrochen, das Areal geräumt. Ich bin jetzt verbunden mit Helena Dehler in Berlin. Sie ist am Potsdamer Platz, wo es eine Solidaritätskundgebung gibt. Wie erleben Sie denn die Menschen dort gerade?
Ja, das ist alles sehr bewegend, was hier passiert und passiert ist. Ich bin um kurz vor 14 Uhr hergekommen zum Beginn der Veranstaltung. Da waren es nicht so viele Menschen und dann kam aber starker Zulauf. Schlussendlich haben sich hier mehrere tausend Menschen gefunden, die zusammen geweint haben, die sich in die Arme genommen haben, die Musik gehört haben, die Reden zugehört haben. Und ich konnte mit Franziska und Esther sprechen.
Die Gefühle haben uns überrollt. Wut, Trauer, aber vor allem so eine Ohnmacht, dass wir so das Gefühl hatten, es fühlt sich an wie so ein Schrei und es kommt nichts raus.
Wo sind wir sicher, wenn wir nicht in Berlin sicher sind? Und dass da noch ganz viel Arbeit passieren muss, politisch und auch Community-Arbeit und Awareness-Arbeit, damit wir irgendwie sicher bleiben und dass da irgendwie nicht weggeschaut werden kann.
Ja, Sie gehören beide der queeren Community hier in Berlin an und haben diese Gedenkveranstaltung mitorganisiert.
Was wissen Sie denn über den Zustand der Verletzten? Konnten einige von Ihnen vielleicht auch inzwischen aus der Klinik entlassen werden?
Also die aktuellste Information, die wir hier erhalten haben, ist, dass die Zahl der Verletzten nach oben korrigiert wurde auf 29 und dass sie alle nicht oder nicht mehr in einem kritischen Zustand seien. Mehr Informationen gibt es dazu aber nicht.
Relativ schnell stand ja fest, nach wem gefahndet wird. Abdul B. Er ist noch auf der Flucht. Was bedeutet denn das jetzt auch für die Menschen in Berlin und für die Polizei?
Ja, es ist klar, der Mann ist gefährlich. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat bei der Pressekonferenz um 14 Uhr auch bestätigt, dass der mutmaßliche Täter nach seiner Amokfahrt im Tiergarten hier wohl auch Menschen mit einer Waffe verletzt hat. Es könnte sich dabei wohl um eine Machete handeln. Und das bedeutet natürlich, dass grundsätzlich von einer großen Gefahr ausgegangen werden muss. Und eine Frage der Sicherheit war deswegen wohl auch die Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor, von der wir gerade Franziska und Esther gehört haben. Die stand wohl kurz auf der Kippe wegen Sicherheitsbedenken, konnte dann aber durchgeführt werden. Die Polizeipräsenz, die ist aber sehr groß, zumindest alles, was ich hier direkt im Umfeld sehe, des Tiergarten am Brandenburger Tor und auch am Potsdamer Platz.
In diesen Minuten beginnt auch ein erster Gedenkgottesdienst, denn bei solchen Ereignissen ist ja auch immer, wir haben es ja auch in den O-Tönen von den beiden Jungfrauen gehört, auch diejenigen, die nicht verletzt worden sind, körperlich, aber es gibt ja ganz viele seelische Verletzungen, die auch manchmal erst mit einem gewissen Zeitverzug, ein Tag, zwei Tage, drei Tage später sich bemerkbar machen. Diesen Minuten beginnt also ein Gottesdienst. Wer wird dort erwartet und was macht die Stadt vielleicht auch noch an Angeboten darüber hinaus?
Ja, der Gedenkgottesdienst, der findet in der St. Marienkirche statt. Das ist eine Kirche direkt neben dem Fernsehturm am Alexanderplatz. Dort wird Bischof Stäblein eine Rede halten und Bundeskanzler Friedrich Merz und mehrere Ministerinnen und Minister werden dort auch erwartet. Es wird wohl dann auch noch mal ein Statement geben des Bundeskanzlers. Aber klar, diese Gedenkveranstaltung, die ist auch für viele Betroffene und die werden erwartet. Also Menschen, die den Opfern gedenken wollen, Menschen, die verletzt wurden, Menschen, die diese ganze Situation gestern Abend mitgekriegt haben und heute Nacht. Das hat wirklich sehr viele Menschen betroffen gemacht Und die haben dann eine Möglichkeit, sich Trost zu spenden. Nach dem Gedenkgottesdienst wird es auch einen Marsch geben bis zum Brandenburger Tor, an dem sich bestimmt noch mal viele Menschen anschließen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das so in den nächsten Tagen auch noch mal weitergehen wird, dass es mehr Angebote gibt für Menschen, um den Opfern und den Betroffenen zu gedenken und sich Trost zu spenden.
Kurze Frage noch, bevor unsere Leitung dann auch zu Ende ist. Wie nehmen Sie die Stimmung in der Stadt insgesamt wahr?
Also ich bewege mich hier vor allem rund um den Tiergarten und hier habe ich das Gefühl, es ist viel leiser als sonst. Alle haben mitgekriegt, was passiert ist gestern. Alle haben auch mitgekriegt, was der Tag für eine große Freude ausgelöst hat, bevor es zu diesem islamistischen Terrorangriff gekommen ist. Und das bedrückt sehr viele Berlinerinnen und Berliner.
Helena Dehler, live aus Berlin, herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Informationen. Und wir haben es gerade gehört, Abdul B. gilt als dringend tatverdächtig. Darüber habe ich kurz vor der Sendung auch mit Jörg Diehl gesprochen. Er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ. Und zunächst wollte ich wissen, der 21-jährige Abdul B. war den Sicherheitsbehörden bekannt. Was wissen wir aber inzwischen über ihn und warum galt er als Gefährder?
Ja, vielleicht muss man erst einmal erklären, was ein Gefährder eigentlich ist. Das kommt aus dem Polizeideutsch und ein Gefährder ist also eine Person, der die Polizei jederzeit schwere Gewaltakte zutraut. Und in dem Fall von Abdul B. war das eben so, dass er offensichtlich seit vielen Jahren schon in der islamistischen Szene unterwegs ist, also als Islamist gilt und seit dem vergangenen Jahr, Ende des vergangenen Jahres, auch als Gefährder eingestuft wurde von der Polizei. Der Grund dafür ist, er hat damals versucht, nach Syrien auszureisen, um sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen. Das ist nicht gelungen. Er wurde aufgehalten, er wurde gestoppt im Libanon und zurück nach Deutschland gebracht. Und anschließend wurde er eben eingestuft als Gefährder. Und die Sicherheitsbehörden beschäftigten sich noch einmal intensiver mit ihm und untersuchten auch seine Gefährlichkeit, analysierten die. Sein Fall wurde in diesem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern, dem sogenannten GTAZ, beraten. Aber am Ende muss man eben leider festhalten, konnten die Behörden diesen Anschlag eben nicht verhindern.
Erst kürzlich sagte Innenminister Dobrindt, die Gefahrenlage habe sich verändert. Und wenn wir jetzt hören, dass der mutmaßliche Täter als Gefährder galt, drängt sich ja die Frage auf, wieso so jemand nicht enger beobachtet wird. Was ist da schiefgelaufen und was weiß man vielleicht auch so über die letzten Tage und Wochen in dem Leben von Abdul B.?
Ja, das ist vielleicht noch etwas früh, um das wirklich im Detail beantworten zu können, wo Versäumnisse gelegen haben, wo Fehler passiert sind. Ich meine, noch ist Abdul B. nicht gefasst. Aber mir als jemand, der sich schon relativ lange mit diesem Themenfeld beschäftigt, drängen sich viele Parallelen zum Fall Anis Amri auf, der also vor 10 Jahren ja diesen schrecklichen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz verübt hat. Und mir scheint es eine Ähnlichkeit zu sein, dass auch hier die Berliner Justiz im Fall von Abdul B. die Gefährlichkeit dieses Mannes womöglich unterschätzt hat. Es gab nämlich ein Strafverfahren, einen Prozess, in dem es eben um Abdul B.'s Ausreise in den Nahen Osten ging und um seinen damaligen Wunsch, sich dem IS anzuschließen. Und dieser Prozess, das muss man sagen, ging sehr, sehr günstig für Abdul B. aus. Er kam vergleichsweise billig davon und auch noch auf Bewährung auf freien Fuß. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dann die Berliner Polizei, und auch das scheint mir eine Parallele zu Amri zu sein, auch 10 Jahre nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz noch immer an sehr knappen Ressourcen leidet, zu wenig Personal hat, eine schlechte technische und auch rechtliche Ausstattung und offensichtlich nicht in der Lage war, diesen Mann lückenlos zu observieren.
Es ist auch zu lesen, er soll in Beratungsgesprächen gewesen sein. Abdul B., was wissen Sie darüber und worüber wurde mit ihm da beraten?
Ja, das scheint nach unseren ersten Recherchen eine Auflage des Gerichts gewesen zu sein, dass man ihn also hat freikommen lassen, ihm aber aufgegeben hat, an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen. Es war eigentlich noch gar nicht klar, ob er tatsächlich sich dem stellen würde und diese Organisation ihn dann auch aufnehmen würde. Es befand sich noch in einer Art Sondierungsphase. Es hatte 2 Gesprächstermine offensichtlich gegeben. Es sollte jetzt am Montag ein weiteres aufeinander Aufeinandertreffen dieser Sozialarbeiter und von Abdul B. geben. Und unklar war, ob das irgendeine Aussicht auf Erfolg hatte. Uns ist es geschildert worden, dass Abdul B. sich da sehr abgeklärt gab, sehr wenig Einblick gewährt hat in seine politischen Überzeugungen, in seinen Hass, in seine Radikalisierung.
Sie haben es ja eben auch gesagt, Sie beobachten die islamistische Szene schon länger. Ein bisschen genereller gefragt, wie nehmen Sie sie wahr, so in den letzten Monaten, den vergangenen Jahren? Was hat sich dort verändert, vielleicht auch seitdem der Nahostkonflikt auch wieder so aufgeflammt ist?
Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man mit Experten, auch mit Staats- und Verfassungsschützern spricht, dann ist eigentlich, begegnet einem allenthalben die Aussage, das Grundrauschen in der Szene nehme zu. Also die allgemeine Aufgeregtheit, der Hass, dieses gegenseitige sich anstacheln. Und das hat genau, wie Sie sagen, mit internationalen Krisen und Konflikten zu tun, mit Israel und Gaza, mit Iran auch. Und das verfängt natürlich in der Szene und wirkt im Grunde genommen wie ein Brandbeschleuniger. Und ich glaube, es kommt noch ein Punkt hinzu, dass nämlich diese Szene insgesamt immer virtueller wird, also sich immer weiter ins Internet eigentlich verlegt und dadurch auch schneller wird und unorganisierter und natürlich für den Rechtsstaat auch schwieriger zu kontrollieren. Und womöglich war das auch ein Grund, diese Entwicklung, warum Innenminister Dobrindt vor einigen Tagen eben die Sicherheitslage öffentlich als verschärft, als angespannt dargestellt hat.
Haben Sie auch innerhalb dieser Szene jetzt Reaktion auf den Anschlag von gestern bemerkt oder gesehen?
Ja, bislang haben wir die noch nicht gesehen. Anders als bei Amri, der ja im Grunde genommen das vorher auch dem Islamischen Staat gemeldet hatte, dass er einen Anschlag begehen würde und ein entsprechendes Bekennervideo vorbereitet hatte, ist uns das bislang nicht begegnet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sowas gibt, dass sowas noch verbreitet werden wird. Was aber ganz sicher passieren wird, ist, dass andere Islamisten diese Tat zum Anlass nehmen werden, sich darauf zu berufen, sich darauf zu beziehen und schlimmstenfalls auch sich davon inspirieren zu lassen.
Soweit Informationen und Einschätzungen von Jörg Die, Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ. Nach der Todesfahrt beim Berliner CSD gehen die Sicherheitsbehörden inzwischen, wie gesagt, von einem islamistisch motivierten Anschlag aus. Nach dem polizeibekannten Tatverdächtigen wird zur Stunde noch gefahndet. Bundesinnenminister Dobrindt informierte sich am späten Mittag am Anschlagsort im Berliner Tiergarten. Philipp Eckstein fasst die ersten politischen Reaktionen zusammen.
Am Bundestag in Berlin wehen die Deutschlandflaggen und die Flagge der Europäischen Union auf Halbmast. Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin, hat die Trauerbeflaggung angeordnet. Und die CDU-Politikerin teilt schriftlich mit: Wer Menschen attackiert, die für Freiheit, gleiche Rechte und Vielfalt einstehen, greift die Grundlagen unseres demokratischen Gemeinwesens an und tritt die Menschenwürde mit Füßen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich:
Erschüttert und entsetzt über den mutmaßlichen Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin.
Hunderttausende Menschen aus aller Welt hätten dort friedlich feiern wollen und ein Zeichen setzen.
Für Toleranz und Vielfalt, für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben.
Und Bundespräsident Steinmeier betonte:
Diese Tat ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft, auf unsere Art zu leben und zusammenzuleben.
Bundeskanzler Friedrich Merz spricht von einer abscheulichen Tat und einem Angriff auf unsere Gesellschaft. Auch er drückte, wie viele, den Betroffenen und Angehörigen seine Anteilnahme aus. Zudem kündigte der Kanzler an, die Tat werde aufgeklärt und mit aller Härte verfolgt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sagte am Tatort im Berliner Tiergarten:
Alles, was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
Der mutmaßliche Täter Abdul B. ist 21 Jahre alt, deutscher Staatsbürger. Die Fahndung läuft.
Sowohl der Berliner Polizei als auch der Bundespolizei, nicht nur in der Stadt Berlin, sondern an den Bahnhöfen, an den Flughäfen, an den Grenzen.
Die Betroffenheit über den Anschlag ist über Parteigrenzen hinweg groß. Vizekanzler Lars Klingbeil schreibt, der CSD steht für das Recht, jedes Menschen frei und selbstbestimmt zu leben. Und der SPD-Chef kündigt an, Zitat, dieses Recht und diese Freiheit werden wir verteidigen. Linken Politiker Ramelow nennt das, was in Berlin passiert ist, einen Anschlag auf eine offene Welt. AfD-Chefin Alice Weidel teilt mit, ihre Gedanken seien bei den Opfern und Hinterbliebenen. Die AfD-Fraktion im Bundestag wirft zugleich den, wie sie schreibt, Regierenden ein sicherheitspolitisches Totalversagen vor. Und die in Teilen gesichert rechtsextreme AfD beklagt eine, so sieht sie es, einseitige Fixierung auf den Rechtsextremismus.
Also ich glaube nicht, dass der Islamismus zuletzt aus dem Fokus geraten ist.
Sagt hingegen der Grünen-Politiker Konstantin von Notz.
Mein Eindruck ist auch, dass die Sicherheitsbehörden diese Gefahren breit sehen. Und wenn sie jetzt den Verfassungsschutzbericht angucken und anderes, dann ist das auch da erkennbar.
Doch auch der Grünen-Politiker fordert mit Blick auf den mutmaßlichen Täter Aufklärung.
Es lässt einen ziemlich fassungslos zurück, dass es hier offenbar wieder um einen Gefährder geht, den man schon länger auf dem Zettel hatte.
Bei dem Anschlag in Berlin wurde eine Frau getötet, 29 Menschen teils schwerst verletzt. Bundesinnenminister Dobrindt bestätigte am Nachmittag, dass der Täter nicht nur sein Fahrzeug als Waffe nutzte, sondern auch noch mit einer Hieb- und Stichwaffe, vermutlich einer Machete, Menschen angegriffen hat.
Soweit Philipp Eckstein mit den politischen Reaktionen. Der Schock über diesen islamistischen Anschlag sitzt tief in der LGBTQ-Community. Aber wie kann es jetzt weitergehen? In Hamburg etwa läuft gerade die Pride Week an. In einer Woche soll auch hier der CSD groß gefeiert werden. Helene Buchholz mit einigen Reaktionen.
Für uns steht völlig fest, wir lassen uns nicht unsichtbar machen.
Sagt Manuel Opitz vom Verein Hamburg Pride, kurz nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin. Der Verein organisiert den CSD in Hamburg, der am kommenden Samstag stattfinden soll.
Wir sind schockiert und bestürzt über die Attacke auf den CSD in Berlin. Unsere Gedanken sind heute bei der Berliner Community. Wir stehen in Kontakt mit der Polizei und den Behörden in Hamburg, um zu schauen, welche Maßnahmen zusätzlich ergriffen werden können, um für Sicherheit auf dem CSD in Hamburg zu sorgen.
Schnell nachdem es erste Hinweise über einen möglichen Anschlag auf die CSD-Feier in Berlin gegeben hat, sei die Veranstaltung dort abgebrochen worden, berichtet dieser Teilnehmer Johannes Kram.
Man hat auch gemerkt, dass die Veranstalter sehr gut darauf vorbereitet waren. Es gab diese Einblendung, es gab diese Durchsagen, es war alles sehr ruhig. Und jeder hat wohl gespürt, okay, das, was wir alle irgendwann immer befürchtet haben, sowas ist wohl jetzt passiert. Obwohl natürlich nicht von einem Anschlag die Rede war oder von einem Polizeieinsatz, sondern es wurde ohne Grund gesagt, geht bitte nach Hause. Und dass das alle so mitgemacht haben, das finde ich schon sehr beachtlich, auch wenn es sehr traurig ist.
Dass die Evakuierung so gut abgelaufen ist, beeindruckt Kram besonders angesichts der Massen, die gestern in Berlin unterwegs waren. Insgesamt hatten Hunderttausende am CSD teilgenommen, bis am Abend am Tiergarten ein Wagen in die Menschenmenge gefahren ist.
Die Menschen waren am Feiern und viele waren auch sehr, sehr ausgelassen. Und gerade deswegen fand ich es sehr beeindruckend, wie diszipliniert, wie friedlich alle Menschen es akzeptiert haben. Alle haben wohl instinktiv gespürt, da ist was Schlimmes passiert und das nicht in Frage gestellt.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU sicherte der queeren Community seine Solidarität zu. Gerade als Schirmherr der Christopher Street Days in Schleswig-Holstein fühle er sich der queeren Community sehr verbunden, schrieb Günther auf Facebook. Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies von der SPD bezeichnete den Angriff in Berlin als niederträchtig. Er stehe an der Seite Berlins und an der Seite aller, die für eine offene Gesellschaft, Toleranz und Menschenrechte einstehen, so Lies. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD drückte ihr Mitgefühl mit der Familie der Getöteten und mit allen Verletzten in den sozialen Medien aus und schrieb, ein Fest der Liebe ist zu einer Nacht der Trauer geworden. Ich bin zutiefst erschüttert. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher kündigte an, als Zeichen der Anteilnahme neben der Regenbogenflagge am Hamburger Rathaus den Trauerflor anzubringen. Und die Organisation Hamburg Pride veranstaltet in der Innenstadt am Jungfernstieg eine Mahnwache zum Gedenken an die Opfer in Berlin. Noch bevor es erste Meldungen aus Berlin gab, hatte Manuel Opitz vom Verein Hamburg Pride schon im Interview mit dem Hamburg-Journal zum Beginn der Pride Week darüber gesprochen, dass es im vergangenen Jahr allein in Hamburg 166 Straftaten gegen queere Menschen gegeben hat. Aber auch wenn es möglicherweise keinen 100-prozentigen Schutz für die Teilnehmenden geben kann, eine Absage des CSD am kommenden Samstag kommt für die OrganisatorInnen in Hamburg nicht in Frage, so Opitz.
Gerade jetzt rufen wir auch alle anderen Menschen in Hamburg auf, gemeinsam mit uns zusammenzustehen und zusammenzurücken für eine friedliche Gesellschaft.
Helene Buchholz berichtete, und das war unsere Schwerpunktberichterstattung zu dem islamistischen Anschlag gestern in Berlin. Weitere Informationen finden Sie fortlaufend auf ndr.de. Und bei uns gibt es um 18.35 Uhr die nächste Ausgabe der NDR-Info-Themen des Tages. Unser Blick richtet sich jetzt auf ein ganz anderes Thema, was uns seit Tagen beschäftigt. Denn noch immer kämpfen die Einsatzkräfte im südwestlichen Frankreich gegen die Flammen. Das Feuer hat bisher eine Fläche von etwa 420 Quadratkilometern zerstört. Und auch vergangene Nacht mussten wieder Zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer ist noch ungefähr 15 Kilometer vom Großraum Bordeaux entfernt. Ob die Stadt evakuiert wird, steht noch nicht fest. Unser Korrespondent Kai Rienecker und sein Team sind nach wie vor Ort, inzwischen direkt in Bordeaux, und hier einige sehr persönliche Schilderungen.
Das Feuer schreitet weiter voran und es schreitet weiter schnell voran. Wie die Präfektur heute Nacht in einer Mitteilung gegen 2 Uhr morgens gesagt hat. Und kennzeichnend für dieses Feuer ist einmal mehr, dass es sich völlig unkontrolliert ausbreitet, dass das immer wieder so eine Eigendynamik entwickelt mit eigenen Winden und geradezu Tornados innen drin, die für die Feuerwehr völlig unvorhersehbar sind. So bleibt es den Rettungskräften am Ende nichts anderes übrig, als immer mehr Leute zu evakuieren. Jetzt werden weitere Ortschaften sind evakuiert worden in der Nacht zwischen Bordeaux und dem Becken von Arcachon. Und so langsam rückt der Brand näher heran an Bordeaux. Und der Brandgeruch, den kann ich hier deutlich wahrnehmen. Da liegt zwar jetzt nicht mehr so eine große Dunstglocke über der Stadt heute Morgen, man kann die Sonne sehen, aber dieser Brandgeruch, der ist über der ganzen Stadt. Die Stadtausfallautobahn aus Bordeaux heraus, das ist hier direkt rund 1 Kilometer von meinem Standort entfernt, komplett gesperrt wurde. Dann kam auch die Meldung, dass südlich von Bordeaux die Bahngleise jetzt auch dicht sind. Das hat Auswirkungen auf den gesamten Bahnverkehr. Also zum Beispiel auch Leute, die jetzt weg wollten mit dem TGV wieder Richtung Paris, die sind auf einmal blockiert, da werden die Zugreisen abgesagt. Also so langsam wird sich auch die gesamte Stadt Bordeaux und die Region, ist es ja schon seit einigen Tagen, in einem kompletten Ausnahmezustand befinden. Wenn man die Gesamtzahl der Hilfskräfte nimmt und nicht nur Feuerwehr, dann bewegen wir uns inzwischen bei vielleicht 5000 Einsatzkräften hier. Ein Drittel davon sind die Feuerwehrleute, die teilweise auch schon recht erschöpft sind. So berichten Bürgermeister heute Morgen aus den betroffenen Gemeinden direkt am Brandgebiet. Da geht es ja auch nicht darum, im Grunde den Brand zu löschen im Moment, sondern nur immer Schlimmeres zu verhindern, jedes Haus für Haus zu retten dort. Dann ist natürlich inzwischen auch die Armee hier im Einsatz. 1500 Soldaten sollen in der Region aktiv sein. Und es gibt natürlich auch noch viele zivile Rettungskräfte. Es gibt die Polizei, sehr, sehr viele ehrenamtliche Helfer, die sich auch spontan gemeldet haben und in den Notaufnahmezentren jetzt die Evakuierten versorgen.
Soweit Kai Rienecker aus Frankreich, und wir schauen noch ins Nachbarland Spanien. Denn auch dort versuchen Behörden und Einsatzkräfte mit aller Kraft die Brände unter Kontrolle zu bringen. Bislang mussten sich nahe der Hauptstadt Madrid insgesamt 60.000 Menschen in Sicherheit bringen. Hans-Günther Kellner zum aktuellen Stand.
Zu den 3 Bränden im Großraum Madrid mit 45.000 Hektar verbrannter Fläche ist nun ein Feuer im Val d'Uixó, der Region Valencia, hinzugekommen, wo die Löschmannschaften Flammen auf einer Front von 21 Kilometern bekämpfen. Die Bürgermeisterin des Orts Laval, Tania Baños, erklärte, das Feuer sei völlig außer Kontrolle. 16.000 Menschen seien evakuiert worden. Wer nicht evakuiert wurde, soll seine Wohnung nicht verlassen. Unterdessen sind auch im Großraum Madrid weitere kleine Ortschaften evakuiert worden. Somit sind dort insgesamt rund 100.000 Menschen entweder aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen oder im Gegenteil zu Hause zu bleiben. Das Feuer breitet sich insbesondere in der etwa 50 Kilometer südwestlich von Madrid gelegenen Provinz Toledo weiter aus. Die Brände im Westen der spanischen Hauptstadt sind nach Angaben der Behörden hingegen inzwischen weniger intensiv. Ein Armeesprecher erklärte, während sich die Löschmannschaften am Samstag darauf konzentrieren mussten, Leib und Leben der Bevölkerung zu schützen, hoffe man am Sonntag auf besseres Wetter, um auch die Flammen bekämpfen zu können. Den Meteorologen zufolge soll sich insbesondere der Wind legen. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat unterdessen die spanischen Parteien zu einem, so wörtlich, Staatspakt gegen den Klimanotstand aufgerufen. Bis Juli seien in Spanien bereits mehr als 130.000 Hektar Wald verbrannt. Der heiße August stehe erst noch bevor. Das Land müsse sich besser auf die veränderten Klimabedingungen einstellen. Dazu sei es notwendig, dass die gegenwärtig linke Zentralregierung und die meist konservativen Regionen eng zusammenarbeiteten, erklärte der spanische Ministerpräsident.